tue mal so, als ob nichts gewesen ist, war aber, ich meine, irgendwas ist ja immer und ich freue mich umso mehr, wieder mit Sergei Lochthofen sprechen zu dürfen. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Ja, ich wünsche Ihnen und natürlich unseren Zuhörern eine erfolgreiche Woche.
Das wünsche ich Ihnen auch. Kommen Sie gut durch die Zeit?
Bis jetzt, sage ich mal, berührt mich das alles draußen relativ wenig. Natürlich ist man vorsichtiger. Manchmal riskiert man sogar Dinge, wo man sagt, das hätte man vielleicht nicht machen sollen. Ich war die Tage mal bei Aldi, das darf man ja hier im Rahmen der Schleichwerbung vielleicht erwähnen. Und es hat draußen geregnet, waren nicht viele Kunden. Plötzlich taucht zwischen den Regalen ein Mann auf, vielleicht einen halben Kopf kleiner als ich, dafür doppelt so breit und kräftig, um die 60 vielleicht, ich weiß es nicht, wie alt er war, ohne Maske. Und da habe ich ihn ganz freundlich darauf hingewiesen, dass er vielleicht etwas vergessen hat. Der ranzte dann zurück, also was ich denn von ihm wolle und so weiter. Sagt, naja, die älteren Herrschaften hier so, man möchte ja doch nicht beitragen, dass es ihnen schlechter geht. Und da ranzte er wiederum, ja, ich sei wohl ARD und CDF-Zuschauer und würde sowas behaupten. Daraufhin sagte ich, naja, ob er noch DDR-Fernsehen schaut und deswegen ohne Maske ist. Da kriegte der einen roten Kopf, wurde ausfällig. Ja, wie so ungefähr, wie dumm denn Leute sein können, die so ein Zeug glauben. Ich habe gesagt, ja, ich habe in der Schule eigentlich aufgepasst, also wenn man uns beide so anschaut. Und in dem Augenblick fällt mein Blick auf seinen Gürtel, da hängt ein Riesenmesser dran.
Oh.
Und da dachte ich, hallo, vielleicht sollte man nicht immer die große Klappe haben. Hab noch ein bisschen was gebrummt, der war natürlich aufgeregt und ist dann zwischen den Regalen verschwunden. Und da steht eben halt für mich die Frage, also die werden trotzdem bedient. Das ist etwas, wo ich sagen würde, angesichts der Zahlen sollte das schnellstens bereinigt werden. Der Staat muss ja zeigen, dass er ernst genommen werden will. Das heißt, ich vermute mal, es wird kein Weg dran vorbeiführen, auch hier in Thüringen oder in Erfurt, ein, zwei Geschäfte, so leid es mir tut, abzustrafen ordentlich, dass die niemanden bedienen, der nicht eine Maske hat. Und diejenigen, die ohne Maske sind, auch abzustrafen. Dann, wenn dich das rumspricht, hör das ein bisschen auf, denn wir haben einen Haufen Irrer, die da draußen rumrennen und sollten in der Situation ihnen nicht das Ruder überlassen.
Kommen wir mal zu Weißrussland. Das erinnert mich ja an, also vor 30 Jahren waren Menschen auf der Straße. Ist natürlich nicht zu vergleichen, Weißrussland und DDR. Aber so dieses Gefühl der Menschen und die Hoffnung, dass sich was ändern könnte, ist schon vergleichbar?
Ja, ich bin eigentlich auch sehr, sage ich mal, angetan davon, dass das Frauen sind, die an der Spitze stehen, die das, sage ich mal, führen. Das ist eine sehr schwere Situation. Wir müssen ja so ein Regime, umso weiter östlich es sich befindet, umso härter und brutaler geht es eigentlich gegen Andersdenkende vor. Ich bin nach wie vor überrascht darüber, dass es wirklich sehr viele Menschen sind, nicht nur junge Menschen, aber viele junge Menschen sind, die sich da bereit erklären, trotz aller der Widrigkeiten. Es sind ja mehrere tausend verhaftet worden in den letzten Tagen. Es werden auch wieder freigelassen welche, aber im Großen und Ganzen ist das Regime noch ziemlich bissig an dieser Stelle. Und bemerkenswert war am Wochenende, dass Lukaschenko und sein Regime die Leute, die so abhängig sind vom Staat, das ist in solchen Ländern sehr stark, die auch nicht sehr produktiv sind, da ist ein sicherer Posten bei der Stadt, beim Kreis oder bei der Regierung immer etwas, womit man durchkommt, dass die nicht mehr genug Leute mobilisieren können. Das heißt, die Konservativen auf dem Lande, die nicht daran interessiert sind, dass irgendwas Aufregendes im Land passiert, halten sich zurück angesichts dessen, dass offensichtlich so viele junge und entschiedene Menschen gegen dieses Regime sind. Es ist ja nur zu hoffen, dass keine militärische Lösung gesucht wird, sondern nicht mit Gewalt, bis jetzt so friedlich. Die Demonstranten sind sehr diszipliniert für eine Truppe, die ja nicht organisiert wird von irgendjemandem, sondern das sind ja sehr unterschiedliche Gruppierungen, die da eine Rolle spielen. Und offensichtlich lässt sich die Teil des Apparats auch nicht mehr so ohne weiteres einspannen. In der Regel gibt es ja immer Provokateure in so einer Situation, 20, 30 für junge Männer vermummt, die von irgendwo herkommen und die dann dafür sorgen, dass es Gewaltausbrüche gibt, die dann wiederum ein Vorwand sind fürs Regime, mit Härte einzugreifen. Also die Sache entwickelt sich eigentlich im Augenblick in eine Richtung, wo ich sagen würde, tatsächlich, man hätte es nicht glauben können, in Weißrussland gibt es eine Chance auf Wandel.
Sie sagen ja auch Weißrussland, aber in den Nachrichten, in den großen Sendern wird immer Belarus gesagt. Ist das gleichgültig oder hat das eine Bedeutung, ob ich Belarus sage oder Weißrussland?
Ja, ich meine, wir sagen ja auch zu Kroatien und nicht die Art und Weise, Krawatzke, wie man das im Lande ausspricht, und Moskau nennen wir Moskau und nicht Moskwa. Das ist jetzt, würde ich sagen, kein Gegenstand, über den man sich lange unterhalten sollte. Lukaschenko wird auch mal mit K-A hinten geschrieben und die russische Variante ist mit O, Lukaschenko, und das hat sich eingebürgert. Ich bin da eigentlich jemand, der mit beiden Sprachen ja lebt, relativ flexibel. Sehen Sie, ich bin in Vorkuta geboren, so heißt es auf Russisch, und Vorkuta heißt es auf Deutsch, und wenn ich das jedes Mal auf Russisch aussprechen würde, wüssten die Leute gar nicht, wo ich geboren bin. Das heißt also, man muss da sich ein bisschen anpassen an den Sprachgebrauch. Es ist Weißrussland, das sich natürlich heute Belarus nennt.
Kommen wir mal nach Amerika, da sind ja auch die deutschen Namen Amerika oder Englisch gesagt, das ist Umlaute, gibt es nicht mehr. Aus Krüger wird Kruger, aus Müller wird Mueller, aber Biden, das ist schon, das ist ganz in Ordnung. Wird es einen Präsident Biden geben mit einer Vizepräsidentin, die doch eine gute, sag mal, eine gute Frau ist? Würden Sie das sagen, dass es eine taffe, kämpferische Frau ist?
Naja, die Analysten gehen ja schon davon aus, dass sie wichtig sein wird in dem Moment, wo der End-70er Biden nicht mehr antritt. Man geht davon aus, wenn er überhaupt gewählt wird, dass es nur für eine Legislaturperiode ist. Das sehen sie auch, wenn sie ihn laufen sehen. Also ich weiß jetzt nicht, wie ihre Beobachtungen sind bei Menschen, die um 80 sind, aber viele laufen dann schon, tappeln oder tippeln da herum. Das heißt, die Beinchen laufen nicht mehr so ganz locker mit. Da sieht man schon einfach das Alter und Trump ja auch zum Teil, muss man ja auch sagen. Das ist ja bemerkenswert für dieses Land, was das sozusagen von Greisen ja dann regiert wird. Insofern ist es natürlich klar, das ist eine Infusion, die er sich da gegönnt hat, und die Absicht, dass es eine Frau ist, die sehr tough ist und zweitens auch noch farbig ist. Das heißt also, ich glaube, die Mutter ist Inderin, der Vater kommt aus Jamaika. Das ist schon natürlich das Zielen auf Lehrergruppen, die Donald Trump überhaupt nicht mobilisieren kann, weil er den alten weißen Mann im Auge hat. An dieser Stelle, das bedient der Biden und sie bedient natürlich die andere Richtung. Wenngleich es so ein Effekt, glaube ich, sich einstellt wie bei uns in Deutschland, gerade in Ostdeutschland, gibt es sehr viele, die gegenüber Angela Merkel sehr kritisch stehen, das heißt also eher abweisend stehen. Man müsste ja denken, die ist aus den neuen Ländern, die hat auch in der FDJ ihr Hemd getragen und so weiter. Das heißt also, es gibt Nähe durch gemeinsame Erfahrung, aber genau das Gegenteil passiert. Das ist im Westen viel mehr Leute, die einfach nur die Leistung sehen und nicht jetzt den Umstand, dass es sie aus dem Osten ist. Und das ist hier auch so, sie ist eine privilegierte Schwarze im weitesten Sinne, aus sehr wohlhabendem Haus, selbst auch sehr wohlhabend. Das macht es natürlich auch dem einen oder anderen, der irgendwo in South Carolina auf den Plantagen arbeitet, schwer zu sagen, das ist jetzt meine Hoffnungsträgerin. Insofern, sage ich mal, ist interessant, das, was man als erstes sofort erwartet und sagt, die würde ja sehr stark die schwarze Bevölkerung ansprechen. Das ist nicht 100% so der Fall. Ein Teil von denen sagt, der Biden, der war bei Obama Vize, das war ein ordentlicher Kurs. Also die trauen ihm sogar mehr zu an dieser Stelle als ihr. Aber das ist natürlich immer in solchen Situationen, dass die Leute, die Gruppen, die man rein rechnerisch direkt ansprechen möchte, manchmal ganz andere Interessen verfolgen. Insofern interessant, also Donald Trump erscheint natürlich vor diesem Hintergrund als sehr alt und sehr, sag ich mal, gestrig. Aber das ist ja auch sein sozusagen Kern, sein Markenkern. Er will die Gestrigen ansprechen und davon gibt es ja auch viel in Amerika.
Briefe zu schreiben, Postkarten scheint gestrig zu sein, aber es ist auch schon wieder eine Art nostalgisch. Die gute alte Briefpost, die hat es ja schwer, aber die ist jetzt wieder in der Diskussion.
Ja, in Amerika, ich meine, das ist ein entwickeltes, modernes Land. Das versteht sich selbst als sozusagen Speerspitze des Fortschritts, dass dort die Post in einen desolaten Zustand gebracht worden ist durch, sage ich mal, eine neoliberale Politik. Das wissen wir, das ist bei der Bahn nicht anders, ist in Großbritannien auch so. Aber dass am Ende, sage ich mal, sogar die Situation, eine Situation entsteht, dass man sagt, die Post ist gar nicht in der Lage, bei der Briefwahl die Dinge zu organisieren, das ist schon bemerkenswert. Und Donald Trump hat diesen Effekt verstärkt. Er hat einen ihm hörigen Mann dahingesetzt, der natürlich alles daran tut, die Briefwahl zu verhindern, weil Briefwahl setzt eine gewisse Intelligenz voraus und in der Corona-Zeit wird es auch wichtig, um Distanz zu halten. Und in Amerika, das ohnehin immer ein großes Problem ist, und er will es noch verschärfen, damit Donald Trump günstigere Bedingungen hat bei der Wahl. Das ist für ein modernes Land für eine moderne Demokratie eigentlich ein Armutszeugnis sondergleichen. Und insofern, dass Frau Pelosi, also die Oppositionsführerin im Kongress, jetzt die Abgeordneten aus dem Urlaub holt und das Ganze noch mit einem Gesetz absichern will, dass die Post verpflichtet ist, das Ganze wahrzunehmen, das ist schon bemerkenswert. Das können wir hier uns in Europa gar nicht vorstellen. Wie wir oft etwas selbstverständlich finden und wenn wir in die Welt gehen, plötzlich sagen, mein Gott, haben wir es gut.
Das ist ja im Urlaub so, unser Urlaubsverhalten wird sich ändern müssen, wird sich ändern, hat sich ja schon geändert und die ganzen Rückkehrer, die geglaubt haben, sie werden getestet und informiert, das hat nicht geklappt in Bayern. Kann man so eine Panne verzeihen? Ist das normal, dass wenn alles sehr schnell gehen muss, dann auch mal Pannen passieren oder ist es eine unverzeihliche Panne da in Bayern?
Na, normal ist das natürlich nicht. Es ist ärgerlich für uns alle, dass das passiert ist. Und es wird ja schon breit diskutiert, ob der Söder jetzt einen entscheidenden Dämpfer bekommen hat und seine Ambition möglicherweise der Spitzenkandidat für die Wahl nächstes Jahr für die Union zu werden, sei sozusagen jetzt etwas schwächer geworden in dieser Situation und man habe ihn sozusagen an der falschen Stelle getroffen. Ich bin mir da nicht sicher, weil Söder ja eigentlich von der Zielrichtung her richtig gelegen hat. Er hat sehr schnell klar gesehen, dass diese Urlaubsausflüge und die Partys, die da am Ballermann gefeiert worden sind, dass das eine Gefahrensituation ist und hat natürlich aus bayerischer Sicht, ein bisschen großkotzig wie immer, gleich gesagt, wir regeln das und wir machen das. Dass sein Apparat nicht in der Lage ist, das zu machen, das ist eine zweite Geschichte. Die Tatsache selbst, dass viel schneller dadurch in Deutschland das Thema in Gang gekommen ist, testen, nicht testen. Wir diskutieren ja jetzt, dass Leute, die in Risikogebiete freiwillig fahren, dass die das selbst bezahlen sollen. Da finde ich auch das, was der Spahn sagt, durchaus logisch, dass er sagt, wenn wir das einführen, werden sie sich dafür drücken. Das heißt, sie werden sich vom Bezahlen drücken. Ich glaube, es gibt da Möglichkeiten, das Ganze gleich bei Flugreisen zum Beispiel in den Ticketpreis mit einzusacken. Das heißt, dass sie es trotzdem bezahlen, wenn sie denn das Risiko auf sich nehmen, jetzt nach Namibia, Mexiko oder irgendwo hinzufliegen. Aber insgesamt, glaube ich, lag der Söder eigentlich mit seinem Druck an dieser Stelle völlig richtig. Und es ist eine ärgerliche Panne, die natürlich ihm sehr unangenehm ist in der Situation. Aber ich bin mir nicht sicher, dass das seine Chancen, möglicherweise der nächste Spitzenkandidat der Union für die Bundestagswahl zu sein, mindert.
Die Zahlen steigen wieder. Ist das besorgniserregend? Wie ist das einzuordnen?
Ja, ich finde doch an dieser Stelle, ich meine, wir haben ja hier in Thüringen durchaus als mit die Ersten, Bodo Ramelow hat sich da sehr eingesetzt, also für eine Lockerung plädiert. Das ist richtig gewesen, weil der Druck einfach und das Pressing gegenüber vielen Menschen sehr stark war. Aber auf der anderen Seite, wenn die Unvernunft zunimmt, das heißt große Familienfeiern, große Events, wo man auch spontan sich einfach trifft, das haben wir in der Stadt, Krämerbrücke, in Parks und so weiter, wo einfach das alles laufen gelassen wird, da würde ich sagen, waren wir schon weiter im April, wo eigentlich viel stärker kontrolliert worden ist und einfach auf die Vernunft gepocht worden ist. Es geht ja nicht darum, Bürger einfach zu bestrafen, daran hat ja keiner Freude. Aber einfach dafür zu sorgen, dass auch diejenigen, die ein bisschen schwach im Geiste sind, verstehen, das geht noch nicht, das geht vieles noch nicht. Oder man muss es dann sehr vernünftig miteinander machen. Und dieser Punkt ist im Augenblick so, dass man, okay, schaut, Spanien ist schon wieder, die Balearen sind zu, das ist eine wirtschaftliche Katastrophe für Mallorca und für die anderen. Das heißt, ob die das alles überleben, das ist jetzt nicht raus. Die hatten ja ein bisschen Hoffnung geschöpft, dass ein paar Touristen kommen. Aber die Unvernunft der Leute, nicht 80%, sondern nur 15-20%, die Unvernunft von 15 oder 20%, die führt dann dazu, dass wir viel schlimmer dran sind. Wir haben ja noch zu tun, die Schulen so zu organisieren, dass sie nicht ständig alle geschlossen werden müssen, sondern nur noch punktuell, vielleicht auch mal nur eine Schulklasse. Das muss man sich genau anschauen und da braucht es keinen zusätzlichen Tourismus von irgendwo her, der uns das Zeug einschleppt. Da braucht es mit Sicherheit auch keine Partys, die das provozieren. Also insofern, glaube ich, ist hier der Staat tatsächlich gefordert, nicht nur zu sagen, wir hoffen, dass die Leute vernünftig sind, sondern das auch durchzusetzen. Nur dann wird ja auch geglaubt daran, dass der Staat durchsetzungsfähig ist.
Kommen wir mal zurück zum Abschluss nach Erfurt. Die Großbaustelle auf dem Anger, das ist ja faszinierend. Ich sehe mich mit so einer Handgelenktasche, Hände auf dem Rücken dastehen und die Baustelle beobachten. Habe ich nicht gemacht, aber wenn ich mal richtig alt bin, mache ich das vielleicht mal. Es ist faszinierend, diese Baustelle zu...
Man muss nichts dafür tun, ja.
Ja, das stimmt. Der Anger ist ein faszinierender, aber auch ein gefährlicher Ort?
Naja, wir haben ja wir beide in unseren Gesprächen schon vor 5, 6 Jahren immer wieder darüber gesprochen, dass es nicht angeht, mitten im Zentrum eine Meile zu haben, auf der gesoffen, gepoltert, gepöbelt wird, wo du eigentlich mit kleinen Kindern gar nicht lang gehen kannst oder dran vorbeigehen musst. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen hier in dieser Stadt. Einige sagen, ja, wo sollen die sonst ihr Saufgelage abhalten? Nee, ich glaube, wir stehen vor der Gefahr, dass irgendwann mal wirklich etwas passiert, womit wir wieder in der Tagesschau sind, in allen anderen Nachrichten, und dann reagieren die Leute. Und jetzt hat man so mal geschaut und sieht plötzlich, es gibt da viele Zwischenfälle, die eigentlich dazu führen, dass das einer der gefährlichsten Orte angeblich in Thüringen ist. Das hat man sich hart hier in dieser Stadt erarbeitet. Das heißt, der Stadtrat, die Verwaltung, die Polizei haben viel zu lax an dieser Stelle gearbeitet und stellen jetzt fest, man muss mit härteren Mitteln da hingehen. Das hätte nicht sein müssen. Wir kennen ja alle dieses Broken-Window-Prinzip. Das heißt, dort, wo ein Fenster eingeschlagen ist, sind bald auch die anderen kaputt, weil die Leute sich animiert fühlen. Das Gefühl, es gibt keine Kontrolle, es gibt keine Maßnahmen gegen einen, wenn man das macht. Und so ist das auch auf dem Anger gelaufen. Natürlich verschwindet der Alkoholismus, der dort stattfindet, und die Pöbelei nicht einfach auf diese Art und Weise, aber man muss da Pressing machen. Man muss das dafür sorgen, dass das sich nicht in bestimmten Zentren organisiert, weil klar, das zieht Kriminalität an, das führt zu Kontrollverlust und all den anderen Dingen, die dazu gehören. Und insofern, glaube ich, ist es traurig für den Anger, dass man ihn so ausschmiert, aber er ist da nicht dran schuld. Das ist ja eine schöne Meile. Viele Städte in Deutschland würden sich freuen, wenn sie die hätten. Man muss sie nur ordentlich pflegen. Man darf eben nicht zulassen, dass irgendjemand von draußen kommt und einem in die gute Stube kotzt, sage ich mal auf gut Deutsch.
Sagt Sergei Lochthofen, ich bedanke mich fürs Gespräch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und machen Sie es gut.
Ich hoffe, wir haben es nächste Woche nur gute Nachrichten.
Auf jeden Fall. Tschüss.
Eine schöne Woche.